Wir hörten schon den Wochenspruch aus dem 2. Timotheusbrief, wo der Apostel Paulus darauf hinwies, dass Jesus Christus gekommen ist in die Welt, um dem Satan die Macht zu nehmen, die er hatte, die Macht des Todes und somit die Macht über die Menschen der Sünde. Ich lese uns aus diesem 2. Timotheusbrief, dem 1. Kapitel, die Verse 7 bis 12. Dort schreibt der Apostel: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und meiner, der ich ein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbar ist sie durch die Erscheinung unseres Herrn und Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag, den Tag Jesu, wenn er erscheint. Der Tenor in diesem Text liegt darauf: Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, was Gott in Jesus Christus für mich getan hat. Ich vermute es nicht nur, sondern ich weiß es. Und warum betont der Apostel Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus gegenüber dies so stark? Weil es, solange es Christentum in dieser Welt gibt, solange Gott in dieser Welt sichtbar handelt, auch Widerstand da ist. Schon am Anfang der Gemeinde Jesu gab es starke und große Verfolgungen. Auch wir leiden mancherlei Verfolgungen durch Ablehnung, Neid, Missgunst, Gegenrede. Das Evangelium soll nicht zum Tragen kommen in unserem Leben. Das erleben manche in ihrer Familie schon. Der Gläubige erlebt den ungläubigen Ehepartner als einen gewissen Widerstand zum Evangelium. Gläubige Eltern mit ihren ungläubigen Kindern erleben auch Fragen, Ablehnung. In der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, überall will man das Evangelium Gottes in Jesus Christus in Frage stellen. Verfolgung in mancherlei Weise. Der Apostel Paulus sagt aber zu Timotheus: Bleibe fest in dem, obwohl wir ein äußeres Leiden erleben, weil wir an Gott in Jesus Christus glauben, bleibe fest, denn du weißt doch, was du durch ihn empfangen hast. Ich weiß, an wen ich glaube. Paulus verkündigte das Evangelium. Evangelium heißt doch frohe Botschaft davon, dass Gott in Jesus Christus einen vollkommenen Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Wie wir es gelesen haben, er hat die Macht dem Tode genommen. Unter dem ja alle Menschen in irgendeiner Weise leiden und sie haben Angst davor. In einem Interview hörte ich im Inforadio, dass jemand sagte, als er gefragt wurde über die Zukunft seines Lebens, dass er gar nicht an die Zukunft denkt. Und er möchte einfach im Heute leben, wenn er nicht gerade vom Bus überrollt wird, möchte er einfach nur das Heute genießen. An die Zukunft kann er nicht denken. Das wäre ja vielleicht desillusionierend. Es könnte ja die Frage des Todes aufkommen. Und davon will man nichts wissen. Vor dem hat man Angst. Jesus Christus ist gekommen und hat die Macht des Todes ein für allemal durch sich, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha gebrochen. Das ist Evangelium. Und Paulus sagt, schäme dich dieses Evangeliums nicht. Ich weiß doch, was ich empfangen habe. Denn so steht es auch im Römerbrief. Die Folge der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Die Folge der Sünde ist ewige Trennung von Gott. Das heißt, wenn ich aus dieser Welt scheide und ich nicht versöhnt bin mit Gott, werde ich nicht in sein ewiges Reich einmünden können. Denn die Bibel spricht auch von dem Reich der Finsternis, dem Reich Satans, dem Reich der Verdammnis, der Verlorenheit. Aber es steht ja auch geschrieben, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Die Gabe Gottes in seinem Sohn. Ich weiß, an wen ich glaube. Diese Gabe Gottes ist auch mir zugute geworden, wollte der Apostel sagen. Und darum halten wir fest, auch bei allen äußeren Widerständen, die wir gegen das Evangelium erfahren. Allein diese Gabe Gottes in seinem Sohn, in diesem Opferlamm, in diesem Sühneopfer, in diesem vergossenen Versöhnungsblut macht frei von der Hoffnungslosigkeit im Blick auf das Leben in der Zukunft und der Ewigkeit. Jesus Christus zeigte schon, bevor er diesen Weg des Leidens ans Kreuz ging, dass er gekommen ist, um genau dies zu tun, dem Tod die Macht zu nehmen. Und dem zu entreißen, der diese Macht hat, das heißt dem Satan. So weckte er bereits schon Tote auf, um deutlich zu machen, ich bin auch der Herr über die Toten. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Gott in seiner Gnade hat das letzte Wort, die Befreiung zu geben von diesem Tod, dem schrecklichen Erlebnis, vor dem alle Menschen sich fürchten. Zum Beispiel in Lukas 7 lesen wir, dass ein Trauerzug unterwegs gewesen ist aus der kleinen Stadt Nain in Galiläa. Ein Trauerzug, wo der einzige Sohn einer Witwe zur Beerdigung getragen worden ist. Jesus Christus sah dies und er sagte, weine nicht, weint nicht. Er ging zu diesem Toten, rührte ihn an und richtete ihn auf, sagte, stehe auf, Jüngling. Und er stand auf. Und dann heißt es, und er gab ihn seiner Mutter wieder. Zu der damaligen Zeit gab es auch noch keine Witwenrente. Der Jüngling, der einzige Sohn, war die Versorgung auch für die Mutter. Nun war er tot. Das Leben schien auch für die Mutter dahin zu sein. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dir das Leben zu geben. Und damit du das glaubst, gebe ich dir deinen Sohn wieder, den du gerade zu Grabe tragen wolltest. Stehe auf, Jüngling! Und er stand auf und er gab ihn der Mutter wieder. Ein Zeichen dafür, dass Jesus genau dafür da ist, dass er diese Furcht des Todes aus dem Leben der Menschen nehmen will, um ihnen das Leben in Ewigkeit zu öffnen. Eine zweite Begebenheit gab es in Lukas 8, als es um ein kleines Mädchen ging, die Tochter eines Synagogenvorstehers, die auch im Sterben lag. Dieser Synagogenvorsteher kam zu Jesus und bat ihn, dass er möglicherweise diese Tochter anrühren könnte, dass sie wieder gesund würde. Aber während er mit diesem Synagogenvorsteher sprach Jesus mit ihm und sagte, ich komme zu dir, kamen schon andere Diener aus der Synagoge und sagten, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist jetzt wirklich tot. Jetzt braucht er nicht mehr kommen. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich will dir zeigen, wozu ich in diese Welt gekommen bin, nämlich dem Tod die Macht zu nehmen. Und er ging mit dem Synagogenvorsteher in das Haus und sagte dann, Mädchen, stehe auf. Und sie stand auf von den Toten. Er gab sie den Eltern wieder, gebt ihr zu essen, denn ich bin das Leben. Hier verstehen wir, warum der Apostel Paulus sagt, ich weiß doch, an wen ich glaube. Glaub doch nicht an irgendein Gespinst oder an einen Übermenschen, sondern ich glaube an den lebendigen Gott, der die Macht hat über allem, auch über den Tod, auch über unser kleines Leben, das er einrichten kann zum Guten. Und ein drittes, als er nach Jerusalem zog, kam ihm auf dem Wege schon bereits eine Schwester des Lazarus entgegen und sagte, mein Bruder ist gestorben, der Lazarus, du kennst ihn doch. Er war immer für dich und nun ist er gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, hättest du ihn gewiss angerührt und er wäre gesund geworden. Aber jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles vorbei. Und Jesus sagte dann, wo habt ihr ihn hingelegt? Ja, wir haben ihn schon beerdigt. Er ist bereits schon einige Tage tot. Wo habt ihr ihn hingelegt? Glaube, dass ich gekommen bin, dem Tod die Macht zu nehmen. Denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Er wird leben, selbst wenn er optisch gesehen gestorben ist. Die Verbindung zu dem lebendigen Gott wird hergestellt durch mich, wollte er sagen. Und dann zeigte man Jesus diese Stelle, wo Lazarus lag. Und er sagt, nehmt den Stein vom Grab weg. Und dann betete er, dankte, dass der himmlische Vater sein Gebet erhört, dass offenbar wird, dass er gekommen ist, die Macht dem Tod zu entreißen. Und rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Der Tote, von dem keiner mehr glaubte, dass jemals irgendwie Leben da hineinkommen könnte, kam heraus. Und er hatte noch die Leichentücher umgebunden. Jesus sagt, wickelt das ab. Lasst ihn frei gehen. Und alle wunderten sich darüber. Paulus sagt, ich weiß doch, an wen ich glaube. Ich weiß doch, warum ich in dieser Welt angefochten bin, weil mir die Hoffnung auf ewiges Leben durch die Ungläubigen genommen werden soll. Und später konnte dieser selbe Apostel dann sagen, im Korintherbrief an diese Gemeinde schrieb er im 15. Kapitel, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Liebe Geschwister und Freunde, das ist die Botschaft, die wir uns immer wieder neu sagen dürfen. Durch das Evangelium, frohe Botschaft, ist das ans Licht gekommen. Ich weiß, an wen ich glaube. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und so steht es auch an vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift. Und es wird auch deutlich gemacht, was diese Furcht des Todes im Leben eines Menschen bewirkte. Steht dort geschrieben, dass der Tod, die Macht des Todes dem Teufel entrissen worden ist, der ja die Menschen geknechtet hat, ihr ganzes Leben lang. Mit Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod. Tag ein, Tag aus. Es könnte mir ja etwas passieren. Das ist die Macht des Todes. Und Jesus hat diese Macht entmachtet. Und am Ende der Bibel steht doch für alle, die da glauben an das Evangelium, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es ist weg. Diese Lebensbotschaft sollten alle Menschen erreichen. Alle sollen dieses Evangelium hören. Darum wurde Timotheus auch gestärkt im Glauben und erinnert daran, bitte sei doch nicht verzagt. Denke daran, was Gott in Jesus Christus getan hat. Er hat dich, er hat mich erlöst. Er will alle erlösen. Und dann erinnert er ihn daran, schau, du hast nicht mehr den Geist der Furcht bekommen. Fang nicht an, dich wieder aufs Neue zu fürchten, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, nicht den Geist der Furcht. Denn Jesus hat dich erlöst. Furcht ist nämlich nicht in der Liebe Gottes vorhanden und somit auch nicht in deinem Herzen, so du Jesus aufgenommen hast. Der Apostel Paulus schrieb ja diesen Brief und diese neue Aussage, diese Ermutigung am Ende der Herrschaft des Kaisers Nero, der ja durch den Brand Roms die Christen beschuldigt hatte, dass sie Rom angesteckt hätten und dadurch eine riesige Verfolgungswelle über die Christen ging. Die Christen sind an allem schuld. Möglicherweise auch heute in unserer Zeit sind sie an allem schuld, weil sie am Wort Gottes festhalten. Den Maßstab der Bibel höher achten als das Denken der Menschen. Sie halten in mancher Art die Gesellschaft auf, die da sagt, so genau musst du es mit der Bibel nicht nehmen. Wenn Gott dies und jenes sagt, hat das vielleicht anders gemeint. Die Christen sind an allem schuld. Und so verspürte die Gemeinde zur damaligen Zeit und auch heute, es gibt viel Verfolgung in dieser Welt, dass es schwer ist, als Christ zu leben. Habe ich überhaupt den Sieg? Habe ich überhaupt die Überwindungskraft, die Gott mir zugesagt hat? Und Paulus sagt, ja, du hast sie. Auch wenn es äußerlich anders manchmal aussieht. Wenn wir in unserer Zeit nicht immer die äußere Verfolgung erleben, so doch die geistige, die manchmal sogar aus den eigenen und ich will mal sagen pseudochristlichen Kreisen kommt, wo Führer der Kirche sagen, es stimmt nicht, was in der Bibel steht, die Jungfrauengeburt gab es nicht. Kann man deutlich lesen. In den Magazinen der Welt, wo sie das einfach sagen. Die Hölle gibt's auch nicht, sagen sie. Oder gleichgeschlechtliche Beziehungen hat Gott nichts dagegen, sagen sie, obwohl die Bibel das anders sagt. Es sind Verfolgungen geistiger Art, die auch heute Christen zu dulden haben. Aber in allem soll uns gesagt werden, bleibe bei dem, zu dem du dich bekehrt hast. Bleibe bei Jesus Christus, der dich frei gemacht hat, der dir das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat. Denke an den, der Himmel und Erde geschaffen hat und immer das letzte Wort hat. Und somit alle Kraft im Himmel und auf Erden, alles zu regeln. Auch in deinem Leben. Er bringt dich einfach durch. Wir sollen festhalten an der Wahrheit, die in Jesus Christus offenbart worden ist, dem eingeborenen Sohn Gottes. Die Wahrheit, die auch in der heutigen Zeit beständig bleibt. Ein Satz, den auch viele Verkündiger oft wiederholt haben, lautet, die Bibel muss sich nicht dem modernen Menschen anpassen, sondern der moderne Mensch hat sich der Bibel anzupassen, dem Worte Gottes zu unterstellen. Denn Gott lügt nicht. Was Gott einmal sagt und was er einmal tut, dazu steht er in Ewigkeit. Darum steht dieses wunderbare Wort auch im Hebräerbrief über dieses Befreiungsopfer Jesu am Kreuz für uns Menschen. Da heißt es, mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet. Da braucht es nichts mehr hinzugetan zu werden. Du brauchst nur Jesus in deinem Herzen. Dann bist du gereinigt für alle Zeiten und Ewigkeiten. Dann kannst du zu jeder Zeit aus dieser Welt gerufen werden und du wirst im Himmel empfangen und aufgenommen, weil du keinen Flecken, keinen Runzel hast. Du hast keinen Fehler an dir. Mit diesem einen Opfer Jesu bist du vollendet in Ewigkeit. Gottes Wort hat immer Bestand, auch wenn es angegriffen wird. Kinder Gottes haben das Ziel durch den Glauben an Jesus Christus bereits schon erreicht. Darum sollen wir im Kampf dieser Zeit uns daran erinnern, welchen Geist wir empfangen haben. Paulus sagt zu Timotheus, denke doch daran. Hast du den Geist Gottes empfangen? Ja oder nein? Ja. Ja, was ist denn das für ein Geist? Dass er dich neu in Ängste und Sorgen und Furcht führt? Nein. Es ist der Geist der Kraft. Der Kraft. Er wird auch genannt, so sagt Jesus Christus, der Tröster. Aber nicht nur ein Tröster, der einfach nur an der Seite steht und sagt, es tut mir leid, dass es dir so schlecht geht. Dass er einfach nur Mitgefühl hat. Nein, Trost heißt, es geht weiter. Du kannst überwinden. Das Böse kannst du mit Gutem überwinden, sagt die Schrift. Das ist Trost. Ach, ich komme weiter mit Jesus. Ja, du kommst weiter. So einen Geist hast du empfangen, den Heiligen Geist. Du kannst überwinden. Ohne diesen natürlich könntest du es nicht. Darum sagte Jesus zu seinen Jüngern vor Pfingsten, ihr werdet diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und was werdet ihr dann sein? Meine Zeugen. Ihr könnt dann von dem Leben reden und nicht mehr von dem Tod. Ihr werdet diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen und redet dann, dass ich dem Tod die Macht genommen habe und das Leben und volle Genüge ans Licht gebracht habe. Das werdet ihr dann sagen. Es ist die Kraft des Geistes zu überwinden, das Böse, standhaft zu bleiben, auch in der Welt der Anfechtung und der großen Widerstände. An anderer Stelle sagt es der Apostel Paulus immer wieder, und sagt, dass diese Kraft des Geistes uns den Missionsdienst durchführen lässt. Denn wir können ja nur von dem reden, was wir erfahren haben. Wir können ja nicht irgendetwas in die Welt setzen, Gott ist Liebe und Gott befreit von Sünde und Tod, wenn wir das gar nicht kennen. Dann reden wir von etwas, was andere gar nicht im Glauben annehmen können, weil sie merken, dass wir selber in der Furcht leben und selber noch Knechte sind. Des Bösen. Nein, die Kraft des Heiligen Geistes bezeugt auch durch unser Leben, dass wir in Jesus den Sieg haben. So steht es wieder an anderer Stelle, dass eben das Leben der Kinder Gottes, der Christen, sich beweist durch die Kraft des Geistes. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten und Philosophien und Abhandlungen, sondern in der Beweisung der Kraft Gottes in deinem, in meinem Leben. Wenn sich dieser Beweis nicht erbringt, dann können wir salopp sagen, dann kann man das Christentum an den Nagel hängen. Denn wem hilft es dann? Weder mir, dir noch irgendjemand, wenn es nur Theorie ist. Nein, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. wo der Heilige Geist regiert, ist diese Überwindungskraft vorhanden und das Böse hat nicht das letzte Wort über unserem Leben. Deswegen muss niemand Abstriche vom Worte Gottes, der Wahrheit machen. Er darf sich und muss sich dazu bekennen. Gottes Wort ist Wahrheit. Ewig bleibt's bestehen. Mögen Berge weichen, Wäldern untergehen. Gottes Wort ist Wahrheit. Komme, was will. Es ist auch der Geist der Liebe. So schrieb der Apostel Paulus an Timotheus. Denke daran. Du bist erfüllt und umgeben mit der Liebe Gottes. Du bist nie allein. Es ist der Geist der Liebe, den du empfangen hast. Timotheus sollte erinnert werden, dass Gottes Geist in ihm und in allen, die ihn empfangen haben, Geborgenheit wirkt, Verbindlichkeit mit Gott durch diesen Geist der Liebe und sogar die Befähigung schenkt, wie es Jesus sagt, die Feinde zu lieben. Ich gebe ehrlich zu, ohne den Glauben an Jesus Christus könnte ich meinen Feind nicht lieben. Ich habe kein Potenzial in mir, das zu tun. Aber durch den Geist Gottes ist es möglich, den Feind sogar zu segnen, der mir Böses angetan hat, und zu lieben. Timotheus wollte Paulus sagen, denk daran, du hast den Geist der Kraft und der Liebe empfangen. Denn es steht geschrieben, die Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und wahrer Glaube der Christen arbeitet und wird tätig durch die Liebe. Wahrer Glaube wird nur dadurch tätig. Denn die Liebe ist das, was dem Nächsten nichts Böses tut. Du hast den Geist der Liebe empfangen. Du kannst das Gute tun, das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft. Wir verstehen, warum auch einst der Apostel so drauf gedrungen hat, deutlich zu machen, worum es bei der Liebe geht, was es für eine Liebe ist. Und er im Korintherbrief sagt, wenn diese Liebe da nicht ist, dann hilft alles andere auch nicht. Da kannst du die besten Gedanken haben. Hast du die Liebe nicht, ist alles nichts nütze. Denn alles, was du sonst tust, vergeht. Aber alles, was du durch die Liebe tun kannst, das bleibt. Denn diese besondere Liebe aus Gott in deinem Herzen hat dich froh gemacht, hat dich frei gemacht zum Dienst am Nächsten in dieser Welt und segnet auch den Nächsten. Denke daran, du hast den Geist der Kraft und der Liebe. Jesus Christus sagt, das wird man dann erkennen, dass ihr zu mir gehört, wenn diese Liebe sichtbar wird. Wenn ihr die untereinander habt, dann sehen die Leute das. Ach, die gehören zu Jesus. Die gehören zu dem Erlöser, der dem Tod die Macht genommen hat, die jetzt Hoffnung kam auf das ewige Leben. Ah, das sieht man an ihnen, weil sie einander in Liebe begegnen und auch in dieser Welt Liebe üben. Und ihr habt bekommen den Geist der Zucht, der Besonnenheit. Das heißt, der Geist Gottes befähigt euch doch dazu, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn und die Zeitpunkte des richtigen Handels zu warten. Nicht jede Tat ist zu jeder Zeit die richtige, sondern sie muss zur richtigen Zeit, die gute Tat zur richtigen Zeit getan werden. Da haben wir ein Beispiel. Der Apostel hat das ja auch selber so erlebt. Da war er in Korinth, Apostelgeschichte 18, Vers 4 und weitere. Und er ging immer erst in die Synagogen, weil das Evangelium zuerst den Juden gegeben ist. Und die Urgemeinde bestand überwiegend aus Juden, ganz klar. Erst in die Synagogen. Und er redete einfach von den Verheißungen des Alten Testamentes, was Gott zugesagt hat, da kommt ein Erlöser und so weiter und so fort. Aber er tat etwas nicht. Er sagte noch nicht, dass Jesus dieser Erlöser ist. Und dann steht dort geschrieben, und als dann Timotheus kam, da war er bereit und dann sagte er, Jesus ist der Messias. Also vorher nicht genau der richtige Zeitpunkt und dann gab es Entscheidungen für Jesus und solche auch gegen ihn. Und er konnte einer Gemeinde in Korinth dienen. Gott sprach zu ihm und sagte, fürchte dich nicht, bleibe hier in Korinth. Denn ich habe noch eine große Schar hier. Und 1,5 Jahre blieb er dort. Er wartete auf den Zeitpunkt, wo er den Heiland bekennen konnte und sollte. Durch den Geist der Besonnenheit, den Geist der Geduld wirkt in unserem Herzen. Denn wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht. So steht es auch in Hebräer 12. Und auch im 10. Kapitel dieses Briefes, dass wir durch die Führung in der Besonnenheit und Geduld allein den Willen Gottes erkennen und auch tun. Paulus mahnt, denke daran, hast du den Heiligen Geist empfangen? Dann hast du den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht bekommen. Du bist gerechtfertigt vor dem himmlischen Vater durch das einmalige Opfer des eingeborenen Sohnes vom Vater, Jesus Christus. Darum schäme dich nicht. Ach, das sind ja alles Worte, von denen wir meinen, die wären überflüssig. Sollte sich denn ein Christ schämen können des Evangeliums? Oh ja, wenn der Druck zu groß wird, macht man seinen Mund nicht mehr auf. Wir haben auch solche Zeugnisse gehört von Gläubigen, die wirklich ihr ganzes Leben Jesus unterstellt haben, aber damals in der Sowjetunion, durch mancherlei Folter so angegriffen waren, dass sie meinten, nicht mehr weiter zu können und haben gesagt, wir glauben jetzt nicht mehr an Jesus, um den Peinigern Genüge zu tun. Schäme dich nicht. Schäme dich nicht. Schäme dich nicht, Timotheus, wollte Paulus sagen. Schäme dich nicht, du Christ in der heutigen Zeit, zu sagen, dass Jesus der alleinige Erlöser ist, der Menschen von Sünde und Tod. Es gibt keinen Weg zu dem lebendigen Gott, außer in Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und wir wissen, dass viele Stimmen von außen da sind, die uns sagen wollen, es gibt viele Wege zu Gott. Es gibt nur diesen einen Weg. Schäme dich nicht, dich dazu zu bekennen. Schäme dich nicht, dich zu denen zu bekennen, die diese Botschaft weitergeben. Sage, jawohl, so ist es, so habe ich es auch erfahren. Schäme dich nicht zu bezeugen, dass Jesus Christus gesagt hat, er kommt wieder und er wird kommen. Er wird kommen, um das Reich der Finsternis zu zerstören und das Reich seines Friedens anbrechen zu lassen, der Sichtbarkeit von Jerusalem aus über die ganze Welt. Schäme dich nicht, zu den Aussagen Gottes zu stehen. Denn alle, die sich schämen des Wortes Gottes, von denen sagt der Herr Jesus, derer werde ich mich auch schämen. Wenn die einst in der Ewigkeit ankommen, ich kenne den nicht. Ich schäme mich für ihn, ich kenne den gar nicht. Aber alle, die sich hier nicht schämen, und Jesus im Glauben annehmen, da wird auch der Herr sagen in der Ewigkeit, ja, der gehört zu mir. Lass ihn ein in das Tor des Lebens in Ewigkeit hineinkommen. Und hier verstehen wir, dass der Apostel Paulus auch am Anfang des Römerbriefes sagt, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Warum? Weil es eine Kraft ist, die alle selig macht, die daran glauben. Und er hätte sagen können, ich will kein Egoist sein. Ich will nicht sagen, Hauptsache ich bin gerettet, sondern weil es eine Kraft ist, die alle selig macht, die daran glauben, Juden und Heiden, will ich, dass sie alle davon erfahren. Verstehen wir? Wir sind aufgerufen, uns dem Herrn ganz zu überlassen und ihn zu bezeugen als die Wahrheit, den Weg, das Leben. Denn im Johannesevangelium sagte er schon seinen Jüngern zuvor, wundert euch nicht, wenn ihr Widerstände in eurem Alltag erfahrt, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt erfahrt. Haben sie mich verfolgt? Ja, da werden sie euch auch verfolgen. Aber haben sie mein Wort gehört und angenommen, werden sie das eure auch hören und annehmen. Schäme dich nicht, sondern leide doch mit. Denn es ist uns als Christen in dieser Welt gegeben, beides. An Gott in Jesus Christus zu glauben und auch um des Evangeliums willen mitzuleiden. Das Evangelium ist für viele Menschen keine frohe Botschaft. Im Gegenteil, es ist eine Provokation. Warum? Weil das Evangelium sagt, ich bin gekommen, weil du ein Sünder bist und du kannst dich von der Sünde nicht selber befreien. Ich bin ein Sünder, ich tue doch nur Gutes. Ich habe noch nie etwas Schlechtes getan. Das Evangelium ist eine Provokation. Wenn mir gesagt wird, dass ich ein Sünder bin, der Erlösung braucht, verstehen wir, in dieser Welt, wer will schon ein Sünder sein? Zugeben, dass er schlecht ist, vor Gottes Augen, bis auf die Knochen. Wer will das schon zugeben? Wir wollen zu allen ein gutes Licht stellen, weil wir ja Angst haben, wir würden ausgegrenzt. Oh, da heben wir unsere Qualität noch, was wir alles erlebt haben, was wir alles können, damit andere uns bestaunen und bewundern und uns mit in ihre Gesellschaft integrieren. Reden wir von uns. Aber das Evangelium redet nicht davon. Es redet davon, du bist ein Sünder, du bist verloren, du bist ein Knecht der Sünde und des Todes und du musst befreit werden. Darum brauchst du Jesus Christus. Beides ist uns gegeben, an Jesus zu glauben und um seinetwillen auch zu leiden. Paulus hat immer wieder den Gläubigen gesagt, wie viel sie auch in dieser Welt erleben müssen und leiden müssen. Der Apostel Petrus sagt, dazu seid ihr doch berufen. Ihr sollt im Auftrag Jesu hier leben. Denn es sind noch viele Menschen auf dem Weg der Suche. Warum sie überhaupt in dieser Welt leben, was das Ziel ist. Und sie sollen erkennen, das Ziel ist die Entscheidung für den, der die Befreiung gibt von Sünde und Tod, der die Macht des Todes besiegt hat. Darum fürchte dich nicht, sondern rede, schweige nicht, denn ich bin mit dir, spricht der Herr. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Wir haben so einen wunderbaren Liedvers in unserer Losung heute von Paul Gerhard, da heißt es, gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unseren Wegen unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen. Lob den Herrn, treib unseren Willen, dein Wort zu erfüllen. Hilf uns gehorsam, wirken deine Werke. Und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. Lobet den Herrn. Noch eine kleine Begebenheit. Von die Spurgeon mal erlebte, als er gläubig wurde und dann in eine Gemeinde kam, Spurgeon, der große Erweckungsprediger in England, Und dann fing er an, in der Sonntagsschule Kinder zu unterrichten. Und eines Tages hatte er das Thema, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ein Junge in der Sonntagsschule fragte ihn, Herr Lehrer, glauben Sie denn? Er sagte, ja. Ja, sind Sie denn getauft? Er sagte wiederum, ja. Also dann sind Sie doch selig, nicht? Und er antwortete, ich hoffe so. Der Junge sagte ihm direkt ins Gesicht, ja, wissen Sie denn das nicht? Und daraufhin erschrak er so ein wenig und sagte, doch, doch, ja, ich weiß es. Und der Junge sagte, natürlich, natürlich, denn der Text sagt es doch. Der Text sagt, wer da glaubt und getauft wird, wird selig. Dann müssen Sie das ja auch wissen, ne? Wenn Sie glauben und sind getauft. Ja, so ist es. Ich weiß, an wen ich glaube. Und darum bin ich selig und brauche mich nicht fürchten in dieser Welt. Und alle, die noch auf dem Wege sind und dies noch nicht kennen, sind eingeladen, zu Jesus, dem Sündenheiler, zu kommen. Ihr Herz zu öffnen, ihn einzulassen und auch den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht zu empfangen.